Preis dem Herrn. Lass uns anfangen. Wir möchten singen und die Leute sammeln sich dann langsam. Wir gehen in die Gegenwart Gottes, schalten alles, was zu Hause ist, ab im Geist und in dem Herzen und konzentrieren uns auf Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Lob und Dank. Halleluja. Lass uns richtig so Halleluja sagen. Halleluja. So freudig in der Gegenwart Gottes. Wir singen. Grab ist leer, haben die Engel gesagt. Es hat Petrus sich überzeugt. Und das glauben wir heute. Jesus ist auferstanden. Wir singen weiter. Herr, deine Gnade berührt deine Seele, deinen Geist und deinen Leib heute. Die Gegenwart Gottes ist unter uns. Der Herr sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich da. Halleluja. Der Regen Gottes, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes ist unter uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Morgen besuchst mit deiner unendlichen Liebe. Du bist da. Ist Jesus. Christa, hast du ein Gedicht? Wir wollen hören von diesem guten Freund, dem wunderbaren Wegbegleiter, der sich immer dazu gesellt, wenn man unterwegs ist, niedergeschlagen ist, mutlos ist, eine Frage hat, plötzlich ist der Heiland da. So, Gott segne dich.
Lass deine Gnade bei uns bleiben, von keiner Macht uns von ihr treiben. Durch Glaube, Buße, Taufe, wiedergeboren, zu Licht des Kindern auserkoren. Durch Jesu Blut und Gerechtigkeit bekamen wir das Ehrenkleid. Der Kreuzesweg führt hin zum Licht, es macht uns frei vom Weltgericht. Unserem Nächsten eine Leuchte sein auf Erden, nach oben schauend niemals untreu werden. Wenn Trübsal einkehrt, nie verzagen, auf Jesus hoffen und sein Kreuz tragen.
Amen. Danke. Wir singen weiter. Noch ein Chorus, bitte. Der ein Zeugnis hat, der ihn groß machen möchte, der etwas mit Gott erlebt hat, irgendeine Bewahrung, eine Führung, eine Inspiration, vielleicht auch so ein Bibelwort bekommen, das hier groß geworden ist diese Tage. So, wer macht den Anfang? Ich zähle auf drei. Ich kann nachher predigen, 2 Stunden. Kein Problem. Jemand, der was erlebt hat, ja, ein Anfang. Jemand kann auch dazukommen. 2, 3 Zeugnisse, das tut gut.
Ja, ich danke den Herrn von ganzem Herzen, denn ich bin dieses Jahr 30 Jahre frei von meinen Süchten. Und ich hatte schwierige Zeiten jetzt in diesem Jahr und ich wurde immer wieder darauf hingewiesen, mach doch das. Fang an zu rauchen, fang an zu trinken. Auf Deutsch gesagt, fress auch Tabletten. Aber dann zogen an mir vorüber die Menschen, die mir geholfen haben. Und ich bin dankbar für alles, was die Geschwister für mich getan haben und vor allen Dingen dem Herrn, der mich vor allem bewahrt hat. Amen.
Und das 30 Jahre lang. Danke, Jesus.
Ich möchte mal Folgendes dazu sagen, ich habe jeden Tag eine Erkenntnis vom Herrn und jedes Mal sagt er mir, dass viele, viele Sachen, die ich von rechts wegen manchmal so machen möchte, gar nicht gehen, weil er einfach mich stoppt und in dem Moment, das ist so wunderbar und so herrlich, das kann man sich wahrscheinlich manche so nicht erklären. Ich danke ihm deshalb sehr. Amen.
Der Herr ist ein Chauffeur, der uns richtig im richtigen Augenblick rumlenkt und Dinge bewirkt und passieren lässt. Mein Bruder.
Wir danken dem Vater, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, durch den wir die Erlösung haben durch sein Blut. Halleluja.
Danke. Praise Gott. Jonathan?
Also ich habe heute Nacht Schmerzen im Fuß gehabt. Ich habe zu Gott gebeten und sogar meinen Papa auch gerufen. Und dann hat er gesagt, also ich habe mir nicht den Fuß gebrochen, ich soll nochmal schlafen. Und ich habe auch so doll zu Gott gebetet, dass ich glaube, er hat mir so gemacht, dass es dann auch weg, wirklich weg war.
Jetzt ist auch weg. Ja. Und jetzt ist auch ganz weg. Gott segne dich. Okay, wir preisen noch einmal den Herrn mit einem Chorus. Hebt ihn hoch, den Namen Jesus, verherrlicht ihn, Majestät. Wir danken dir für deine Liebe heute Morgen, die in unserer Mitte ist. Herr, wir sind alles deine Lieblinge und wir freuen uns an deiner Liebe heute Morgen ganz frisch und ganz neu. Ich danke dir für alle Geschwister, die du hierher gebracht hast, mit denen wir verbunden sein dürfen und die du aufgerichtet hast, die du hierher getragen hast unter Umständen. Herr, es ist deine Liebe gewesen und ich preise die unendliche Liebe Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Wir bringen unsere Gaben nach vorne. Ich möchte dich einladen. Bring das, was Gott auf dein Herz gelegt hat, dein Opfer, dein Zehnten, was es auch sein mag. Lass dich vom Herrn bewegen und Gott wird dich segnen. Und währenddessen singen wir einen Chorus. Komm in das Allerheiligste. Danke dir für deine unendliche Liebe heute und dass wir dich jetzt preisen dürfen. Und wenn man dich lobt und preist, zeigst du uns den Weg des Lebens. Amen. Sag deinem Nachbarn noch, der Herr segne dich und drück ihm fest an die Hand. Sag herzlich willkommen im Hause Gottes. Freu dich über deine Geschwister, deine Brüder und Schwestern. Dank sei dir, Herr. Okay, wir nehmen Platz, fühl dich hier wie zu Hause. Ist ja unser Zuhause, dein Zuhause, deine geistliche Heimat. Hier hörst du Wort Gottes. Wir werden heute das Abendmahl miteinander feiern. Wir werden Predigt, Wort Gottes hören. Und wir werden miteinander essen, falls du unser Essen magst. Wir haben gekocht mit Liebe, mit Hingabe und wir freuen uns, dich einladen zu dürfen und unser Gast zu sein heute Morgen. Heute Morgen, mein Thema ist, ohne Deborah wäre Herr Barak pleite, könnte Barak nicht gewinnen. Ohne Deborah würde Barak nicht vorwärts kommen. Also Barak und Deborah, die zwei Personen werden wir heute anschauen. Und ich werde die Worte Gottes nehmen aus Richter Kapitel 4 und Kapitel 5 bis Vers 31 von Richter 4, Vers 1 bis Richter 5, Kapitel 5, Vers 31. Also das Lied auch der Deborah, diesen Gesang der Deborah, diesen Triumph, den die hat, was der Herr alles so getan hat. Also es ist eine lange Sache. Da nimmst du deine Bibel und verfolgst so mit Punkt für Punkt die Geschichte mit Deborah und Barak. Heute Morgen, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch haben wir ein gutes Thema. Wie entgeht man den kommenden Stürmen, Endzeitstürme, Endzeitgerichte, Katastrophen, Pleiten, Inflation, Bankenkrisen und welche Krisen auch immer, das ist nur der Anfang der Krise. So, wie entgeht man das allem? Wie schützt man sich dem allem? Wie wird man innerlich stark? Dann am Freitag werde ich das Thema haben, gehe Gottes Wege. Und am Samstag um 19 Uhr, höre nicht auf zu lernen. Also es ist so wichtig, dass wir ständig permanent Lernende sind. Kinder Gottes sind immer Schüler, sogar noch als Greisen. Selbst wenn sie schon alles gelernt haben, sie lernen immer was dazu. Denn Gott schenkt eine neue Offenbarung, eine neue Erkenntnis. Die Sache geht weiter, wir bleiben nie auf dem Punkt stehen. Und so, das ist also eine Gnade, wenn wir lernen dürfen und wenn wir noch belehrbar sind. Viele Menschen sind nicht mehr belehrbar. Die denken, jetzt habe ich die Schule hinter mir, ich habe Zeugnis jetzt gekriegt und gut abgeschnitten, also ich muss nicht mehr lernen. Nein, wir sind Lernende und bleiben Lernende. Dann am Sonntag ist das Thema, jetzt musst du etwas unternehmen. Du weißt jetzt genug. Was nützt es, wenn du den Kopf voll hast und es nichts in Händen und Füßen hast? Lasst uns Täter des Wortes werden. Jetzt musst du etwas unternehmen. Und dann vom 15. bis zum 22. Februar, jeweils 19 Uhr, haben wir Tage der Heilung. Ich möchte dich herzlich einladen, an diesen Tagen teilzunehmen. Nicht nur, dass du kommst, sondern dass du auch andere Menschen mitbringst. Andere Menschen brauchen Jesus. Du hast ihn. Du kennst ihn. Du bist ihm ja begegnet. Du bist ja Kind Gottes. Du weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Aber wissen es die anderen auch? Und versuch einmal, denen die Güte und die Gnade Gottes zu vermitteln, wie auch immer. Heute Morgen, ohne Deborah kann Barak nicht gewinnen. Ich habe natürlich ein bisschen ironisch genommen, Obama genommen. Auch dieser Obama kann auch nicht gewinnen, wenn nicht Menschen hinter ihm stehen, können nicht die Welt regieren, können nicht die Krisen in den Griff bekommen. Frau Merkel kann ohne Deborahs nichts erreichen. Die Politiker können noch so gut sein, die können noch so intelligent sein, noch so begabt sein, die erreichen nichts, es sei denn, Beter stehen dahinter. Deshalb unser Auftrag ist, für die Obrigkeit, für die Regierung zu beten. Und so stark wie wir als Christen hinter unserer Regierung und hinter unserem Land stehen, so stark kann Gott uns auch segnen. Und suche der Stadt Bestes. Und wir sollten
das Stadtbestes suchen für unser persönliches Leben. Und wir sollen um Frieden bitten, damit die Regierung uns in Ruhe lässt und damit wir ungeniert und ungehindert Wort Gottes predigen können, unseren Glauben entfalten können und so weiter. Wir sollten für die Regierung beten, auch wenn wir nicht einverstanden sind. Und ich bin mit vieles in der Regierung nicht einverstanden, ich muss es euch ehrlich sagen, das bin ich nicht. Aber ich bete trotzdem für meine Regierung und sage, Herr, wenn es der Regierung gut geht, wenn die gut wirtschaften, habe ich auch was davon. So, wir profitieren letztendlich für uns, wenn wir eine gesegnete Regierung haben. Und so stark wir, wie die Gläubigen im Land sind, wie sie beten, 10 Gerechte können die Stadt oder das Land retten. So, wir sind verantwortlich, wie es hier im Land aussieht. Wir haben einen Auftrag. Also, ohne Deborah kann Barak nicht gewinnen. Barak, übersetzt, heißt Blitz. Weißt du, was nützen die ganzen Blitzgedanken, Blitzideen und so weiter? Was nützt der beste Heerführer, der einfach drauf losschießt und losgeht, wenn es nicht jemand da ist, der die Hände stützt, der dahinter steht und betet? Diese Deborah hatte beauftragt, hol Leute zusammen aus den verschiedenen Stämmen mit 10.000 Mann vom Stamm Naphtali und Stamm Zebulun und geh gegen den König Laban von Kanaan vor. Und dieser König hat 20 Jahre lang Israel unterdrückt und ausgebeutet. Und jetzt sagt, es reicht, es ist genug. Jetzt die Beterin bekommt von Gott einen Impuls. Und da ist dieser Feldherr, aber der Feldherr ohne Fürbitte ist machtlos. Und ich möchte auch etwas über Fürbitte heute Morgen sagen, wie wichtig Fürbitte ist, dass wir für Menschen Fürbitte tun, dass wir für Menschen in den Riss treten, dass wir die Hand ins Feuer legen, dass wir sogar auch Opfer bringen, wenn es nötig ist. Fürbitte ist nicht nur, Herr, segne und du tust nichts, sondern Fürbitte ist, ich bitte und Gott zeigt mir, was ich dafür tun kann. Und es ist interessant, im Kapitel 4 im Richterbuch, natürlich das ganze Buch ist immer, wenn sie vom Herrn abfielen, ging es ihnen schlecht. Wenn sie vom Herrn abfielen, ging es ihnen schlecht. Gingen sie zum Herrn wieder zurück, ging es ihnen wieder gut. Also das ist im Richterbuch so wie ein roter Faden. Wenn sie sich zum Herrn gehalten haben, hat sich der Herr zu ihnen auch gehalten. Das ist auch für uns heute. Wenn wir uns zum Herrn halten, hält sich Gott auch zu uns. Wenn wir vom Herrn abfallen, geht es mit uns bergab, haben wir Probleme. Plötzlich stecken wir wieder im Sumpf, kommen nicht mehr raus. Was auch immer ist, vergeuden unsere Zeit, vergeuden unsere Kraft, vergeuden unser Geld. Alles geht löst sich in Luft auf, wenn Gott nicht mit uns ist. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten umsonst alle, die daran bauen. Und Barak weiß, ohne Deborah, wer diese Deborah auch immer ist, bin ich machtlos. Ohne diese Deborah bin ich machtlos. Deborah ist so ein Bild auf den Heiligen Geist, auf die Salbung. Ohne der Salbung, ohne dem Heiligen Geist bin ich hilflos, verloren, wenn der Herr nicht mitgeht, mir geht. Wenn die Kraft Gottes nicht mit mir geht, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mit mir geht, bin ich machtlos. Ich kann noch so geschickt sein. Und wir haben diese Tage vom David gehabt. Er ging nicht in der Rüstung Sauls, sondern er ging in der Rüstung Gottes. Und es ist so wichtig, dass du in der Rüstung Gottes dich vorwärts bewegst. Von dieser Schlacht gegen Sisera heißt es, und der Herr kämpfte mit ihnen. Damit möchte ich anfangen. Und der Herr kämpfte mit ihnen. Kämpft Gott mit dir? Kämpft Gott mit mir? Kämpft Gott mit uns? Das ist eine große Frage. Ist Gott mit uns? Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Und der Herr kämpfte mit ihnen, mit Deborah und mit Barak. Und der Herr kämpfte mit den Israeliten. Der Herr hat alles so in die Wege arrangiert. Und Gott braucht nicht große Massen. Der hat zwar 10.000 Leute gehabt. Gott hat auch schon mit 3 Mannequins was erreicht. Wenn ich daran denke, mit Gideon. 30.000, viel zu viel, lass die anderen nach Hause gehen. Und nur mit 300 Mann, die voll Geistes waren, voller Salbung waren, mit denen wurden große Triumphe errungen. Gott erringt Siege durch Einzelne. Ich habe diese Woche auch in einer Predigt gesagt, ein Floh kann einen Löwen zum Heulen bringen. Ein Floh kann einen Löwen wahnsinnig machen. Deshalb, es braucht nicht große, starke, mächtige Leute. Es braucht etwas, wo der Herr mit einem mitgeht. Am richtigen Platz, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort und der richtigen Botschaft erreichst du unheimlich viel. Und der Herr kämpfte mit ihnen. Und erst muss uns der Herr begegnen. Erst muss uns sich der Herr auf unsere Seite stellen. Und ich habe in meinem Rundbrief geschrieben, worauf es wirklich ankommt. Gott hat mir diese Tage gezeigt. Es kommt an, wir müssen auf das Zeichen Gottes achten. Dass das Säuseln in den Backerbäumen, auf dieses Signal dort oben, nicht unten irgendwo, jetzt ist ein Bedürfnis, eine Not, oh Herr, hilf, hilf, hilf. Nein, wir müssen auf das Zeichen Gottes achten. Erst wenn Gott an unserem Krankenbett ist, erst wenn Gott an unserem Leben steht, erst dann passiert mit uns etwas. Und der Herr kämpfte mit Deborah und mit Barak und mit den Israeliten. Erst wenn der Herr hindurchgegangen ist, grünt die Wüste, wird unser Leben zum Paradies. Erst wenn die Gegenwart des Herrn ist, ist ein Unterschied in unserem Leben zu merken. Ist Gott hier und kämpft Gott mit uns? Lass es einfach so für dich persönlich die Frage, ist Gott mit mir? Der Herr war mit Josef, das ist auch wie ein roter Faden, und der Herr war mit Josef, alles was der Kerl anpackte, war Gold. Ob im Gefängnis, ob beim Potiphar oder beim Pharao, spielt keine Rolle. Überall, und der Herr war mit Josef. Gott möchte Menschen helfen, aber viele Menschen lassen sich nicht helfen. Nein, nein, Herr, das mache ich schon. Sie lehnen den Herrn ab, wollen mit ihm vielleicht nichts zu tun haben. So wie manche Israeliten sind vom Herrn abgefallen, laufen anderen Götzen nach oder lassen Gott Gott sein. Aber wohl dir, wohl mir, wenn wir aussagen können, der Herr ist mit mir. Der Herr hat mich nicht verlassen. Wenn der Herr nämlich uns verlässt, weißt du, da kriegen wir einen anderen Freund. Den Bösewicht, der uns belastet, diesen mit Dämonen und Bösen und böse Geistern haben wir plötzlich zu tun. Wenn der Herr von unserer Seite weicht, wenn der Herr nicht mehr mit uns ist, da ist der Teufel los. Deborah war eine Richterin. Deborah hat einen süßen, netten Namen, die Biene. Das war eine schöne Biene, diese Deborah. War kinderlos natürlich. Aber wir wissen, dass ihr Mann mehrere Kinder hatte. Aber wahrscheinlich war er Witwer, dass sie geheiratet hat. Wie auch immer, wir wollen auf die Ehe nicht eingehen von der Deborah groß. Aber auf jeden Fall, sie war eine Richterin und sie saß unter der Palme, wenn ich also Talmud lese. Und im Talmud heißt es, es war die Palme, wo einmal Rebekka beerdigt wurde. Das ist zu einer Palme geworden. Rebekka wäre eine Palme angeblich. So steht es also in jüdischer Literatur und Überlieferung. Aber sie war praktisch an der, sie knüpft da an, wo die heiligen Frauen aufgehört haben. Sie knüpft also da an mit ihrer Lebensgeschichte und mit ihrer Sendung, mit ihrer Biografie, wo die Rebekka aufgehört hatte. Und sie ist eine Richterin in Israel, eine Mutter Israels wird sie sogar genannt. Und sie war eine Richterin und weißt du, eine Frau als Richterin. Damals, in dieser Männergesellschaft, wo nur Rabbiner was zu sagen haben, da Richterin zu sein, da braucht, weißt du, ein Mann, wenn der Mann in der Gesellschaft irgendwo ist, der hat es leicht, aber eine Frau, die hat super schwer, sich durchzusetzen. Sich zu behaupten, die muss also doppelt so gut sein. Und diese Richterin Deborah, die war dreimal so gut. Eine Mutter Israels heißt es von ihr. Sie sagte den Leuten die Wahrheit, sie war eindeutig, klipp und klar. Es ist interessant, wenn ich so in den Barak höre, dann sagt sie, auf Barak, auf, auf. Also, ja, die kommandiert ganz schön. Würdest du dir von einer Frau als Mann sagen lassen? Viele Männer lassen sich nichts sagen. Ja, was will die Frau? Hier, auf Barak. Also sie war eine Autoritätsperson. Und wie wird ein Mensch eine Autoritätsperson? Es ist wichtig, dass du mal drüber nachdenken. Und der Herr war mit ihr. Also die Leute sahen, die Frau macht keinen Zirkus, der Mann profiliert sich nicht, die Frau will nicht groß rauskommen. Die Frau hat Gott auf ihrer Seite. Und wenn die Menschen sehen, da ist Gott dahinter. Und der Herr war mit ihr. Dann spielt keine Rolle, Männlein oder Weiblein. Leute, das spielt dann ist jemand in Christus eine neue Schöpfung. Da ist nicht mehr Jude, da ist nicht mehr Grieche, da ist nicht mehr Spanier, nicht mehr Amerikaner, Deutsche oder Russe. Da sind wir. Da ist nicht mehr Mann und Frau, wenn jemand in Christus ist. Das große Problem ist, die meisten sind es nicht. Und deshalb muss man sagen, ich bin das und ich bin das. Der Bruder musste überhaupt gar nicht sagen, was sie wirklich ist. Sie war was. Sie tröstete die Menschen, sie war eine Richterin, Mutter in Israel. Und wenn die Leute kamen und sagten, komm, heul nicht, arm umgelegt, ermutigt. Sie ist so ein Bild auf den Heiligen Geist, wenn ich so sie anschaue. Ohne der Deborah, ohne der Trösterin, ohne der Richterin, ohne derjenigen, die weiß, wo es lang geht, dieser Prophetin, die einen Geist der Inspiration hat, die andere motiviert und andere auf die Beine bringt, kommt man nicht weiter. Wir brauchen Leute, die also diesen Geist einer Deborah haben. Wer möchte den Geist Deborahs haben? Kannst haben, wenn du willst. Du musst nur darum bitten und so werden. Und zwar unter einer Palme. Warum saß die Deborah unter Palme? Ich meine, ich muss jetzt die jüdische Tradition und Überlieferung nehmen. Und in der jüdischen Tradition ist ja verboten, einer Frau mit einem Mann sich zu unterhalten. Und es ist so verdächtig, verstehst du, wenn jetzt Mann und Frau in ein Kabinett reingehen. Du weißt ja nicht, was da passiert. Und so weiter. Aber jetzt, sie hat öffentlich gelehrt unter einer Palme, wo jeder zugucken konnte und zuhören konnte, was sie macht und was sie den Leuten sagt, wie sie mit den Leuten umgeht. Also da gab es keine Zweideutigkeiten. Deborah war sehr eindeutig, sehr klar und nichts Verdächtiges, nichts, wo es manipulieren konnte. Da konnte jeder mithören, was sie sagte, und sie stand zu dem, was sie sagte, unter einer Palme. Und sie war eine Mutter Israels. Sie ermutigte Menschen, sie redete nach dem Herzen Gottes, wie Gott gerne gehabt hätte. Auf Barak, jetzt reicht's, wir sind 20 Jahre unterjocht hier und 20 Jahre, diese Kananiter beuten uns aus, jedes Jahr zur Erntezeit kommen sie und nehmen uns alles weg. Und dieser Barak, der bringt Leute zusammen. Weißt du, die einen können das und die anderen können jenes. Die einen können Leute zusammentrommeln, die einen können Geld zusammenscheffeln, die einen sind handwerklich geschickt. Deborah war geschickt, geistlich voranzugehen. Und wenn du nicht mitgehst, Deborah, gehe ich nicht. Ist das nicht auch merkwürdig? Dieser Mann, der 10.000 Leute zusammentrommeln kann, der Leute so aktivieren kann, der sagt, Deborah, ohne dich gehe ich nicht in die Schlacht, du musst mitgehen. Das ist ein Bild für uns, ohne den Heiligen Geist sollten wir nicht losmarschieren, egal wie gut wir sind. Da funktioniert der ganze Blitz, Bruder Barak nicht. So, da funktionieren die ganzen Blitzgedanken, die du hast, nicht ohne den Heiligen Geist, sind deine ganzen Blitzgedanken nur Schall und Rauch und sonst nichts. Da ist kein Donner, da ist keine Kraft dahinter. Visionen ohne den Heiligen Geist funktionieren nicht. Träume, diese Eingebungen. Deshalb, Heiliger Geist, wenn du nicht mitgehst, wenn du mir die Bahn nicht machst, wenn du nicht vorne an mich anführst, ich gehe nicht mit. Der Heilige Geist ist sehr sensibel, Deborah war ja auch. Und du weißt ja, so Mutter Israels, ich habe eine Erfahrung als kleiner Junge, was als kleiner Junge war, vielleicht schon 10 Jahre alt. Mich hat mal ein Hund gebissen. Und seitdem habe ich so einen Bammel vor Hunde gehabt. Und ich musste durch ein Gehöft, wo ein Hund war, zur Schule. Und was mache ich? Ich schwänze Schule, ich habe Angst, bis die Lehrerin kommt und meine Mutter aufsucht und sagt, Junge, dein Johannes ist nicht in der Schule gewesen. Und er sagt, Johannes, was fällt dir ein? Und so weiter. Ich bin weggegangen, aber nie angekommen. So, und dann hat meine Mutter gebeichtet, was da los war. Der Hund hat mich gebissen. Ich habe Angst vor dem Hund dort. Ich muss durch das Gehöft. Es gibt keinen anderen Umweg. Da ist ein Graben, da ist Wasser. Also über das Wasser kann ich noch nicht laufen. So, und da muss ich da durch. Und Mutter Israels, ich verstehe hier, was diese Deborah, wie die Deborah den Barak angeleitet hat. Aber lass uns mal. So, meine Mutter hat mich mitgenommen und ich gehe mit dir heute zur Schule. Ist das nicht schön, wenn die Mutter zur Schule geht? Mit einem 10-jährigen Buben. Und ich gehe zur Schule. Und meine Mutter geht bis zum Gehöft und nimmt mich an der Hand und erzählt mir wunderbare Geschichten und dann sagt sie und so, und jetzt gehst du zur Schule. Und ihr bleibt am Tor vom Gehöft stehen. Deshalb dachte ich, Mensch, das ist eine gute Mutter. Das sind die Mütter. Da, wo es schwierig wird, lassen sie einen in den Stich. Da, wo ich Angst habe, da verlassen sie mich. Und meine Mutter stand da und ich sollte durchs Gehöft jetzt durch. Und was passiert? Ich wusste schon, was kommt. Der Hund kommt natürlich. Bellt und wedelt mit dem Schwanz, macht einen großen Zirkus. Und ich habe Angst. Und ich sage, geh, 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 geh. Aber je mehr ich sage, geh, 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 desto mehr kommt er. Und bis mir die irgendwie platzt und ihn ein Schreier loslässt, hau ab. Der Hund springt in der Luft, überschlägt sich fast und ist weg. Und ich bin durchgegangen. Und meine Mutter hat sich die Hände gerieben, ist umgedreht nach Hause gegangen. Hier habe ich gelernt, was eine Mutter ist. Eine Mutter begleitet dir, bis dieser schwierige Punkt ist, aber dann nachher den Rest des Weges musst du unter dem Gebet, wahrscheinlich hat meine Mutter gebetet, und ich bin so froh, dass ich später eine gläubige Mutter hatte, die für mich gebetet hat. Und jeden Montag rief sie an, wie war der Gottesdienst, was war los, was hast du gepredigt, und so war ich ständig interessiert, wie es war. Eine betende Mutter, aber ich musste selber das Stück gehen. Mir ist es nicht erspart geblieben. Eine Mutter in Israel, und ich kann mir vorstellen, Deborah war auch so ähnlich, die hat bis zu der Situation angeleitet und sagt, jetzt Barak, auf, jetzt bist du dran. Jetzt zück die Schwerter, zieh die Zügel an und jetzt spann die Bögen und schieß los. Jetzt bist du dran, bis hierher. So ist auch der Heilige Geist. Geschwister, der Heilige Geist ist sehr sensibel. Der Heilige Geist macht nicht alles für uns. Der Heilige Geist führt uns bis ans Stadttor. Und dann musst du weiter marschieren. Dann musst du weiter deine Sachen veranlassen und verursachen. So, die Deborah geht voraus bis zum Tor oder wo auch immer. Und dann geht's weiter. Ohne den Heiligen Geist sind alle Ideen, Impulse, Inspirationen ein Flop. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Anleitung des Heiligen Geistes, die Hinführung zu der Sache. Ohne den Heiligen Geist endet alles mehr oder weniger in eine bittere Enttäuschung. Passiert das Gleiche wie bei Jabin, Kapitel 4, Vers 14. Geht es wieder zurück oder diese eisernen Wagen, denn die eisernen Wagen, diese Panzer von damals, die waren so gut gerüstet, so überlegen, diesen Israeliten, aber weil Gott nicht mit ihnen war, da kamen ein paar Regentropfen und die ganzen Panzer ersaufen im Schlamm und kommen nicht weiter. Die Räder drehen durch, die kommen nicht vom Fleck. Dann nützen diese 900 starke Waffen überhaupt nichts. Dann nützt die ganze Rüstung, die ganze Ausrüstung nichts, wenn du nicht die Anleitung des Heiligen Geistes hast. Hätte Jabin das gehabt, der wäre gar nicht losmarschiert. So, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, da haut's einen um. Deborah rief also die Krieger zum Kampf, motivierte sie. Sie hörten auf ihr Wort. Und sie sagt, Leute, ihr müsst vorwärts ziehen. Ihr müsst vorwärts ziehen. Ihr dürft nicht stehen bleiben. Die Deborah hat eine Vision nach vorne. Eine Mutter Israels. Wenn ich so ihr Siegeslied, ihr Triumphlied in Richter 5 lese, die besingt die Stärke Gottes. Die besingt, was Gott alles kann, was Gott alles ist. Und es ist so wichtig, dass wir nicht uns nachher hinterher, wenn alles gut gegangen ist. Weißt du, was wäre passiert, wenn alles schlecht gegangen wäre? Da hätte man kritisiert. Aber sie besingt Gott. Und was der Herr alles getan hat, sie gibt Gott die Ehre und nicht den Menschen. Auch später nachher, was die andere Frau gemacht hat. Und Gott zeigt mir in diesem Kapitel 4 und Kapitel 5, gerade durch das schwache Geschlecht erringt Gott gewaltige Siege. Durch das schwache Geschlecht. Verstehst du das? Durch schwache Menschen kann Gott gewaltige Siege erringen. Seid männlich und seid stark, Schwestern und Brüder. Gott kann durch uns, wenn wir in der richtigen Position, in der richtigen Einstellung, in der richtigen Haltung vor Gott stehen, große Siege erringen. Sie hat für Kritiker, für Nörgler, für Menschen, die ja, unzufrieden sind, Schulmeister, wie sollte man das machen? Nein, hat sie kein offenes Ohr, sondern sie lässt sich absolut vom Geist Gottes vorher und nachher leiten. Sie lobt Gott, sie dankt Gott, sie klagt nicht. Es ist so wichtig zu sehen, wie Deborah als Mutter Israels vorgeht. Sie war richtige Mutter. Sie nahm die Kinder Israels damals so unter ihre Fittiche und sagt, Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, dann kann alles gegen uns sprechen. Da können diese 900 Panzer kommen, die werden nichts gegen uns ausrichten. Auch wenn sie noch so bedrohlich sind, muss vorstellen, die Waffen von damals, 900 eiserne Wagen. Aber wenn Gott mit uns ist, dann verläuft sich alles ins Leere von diesen. Wenn Gott nicht mitmacht, ist alles bei uns oder bei denen wie die Katz. Alles Fehlinvestition, in Sand gesetzt, nur großer Aufwand, eine große Aktion, aber nichts passiert. Keine Resultate unterm Strich. Und es reicht nicht aus, nur einen Auftrag zu haben von Gott. Geschwister und Freunde, es reicht nicht aus, dass wir in der Bibel haben, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Es nützt uns der Auftrag allein nicht, wir brauchen auch die Salbung dazu. Es nützt nicht die Verheißung, dass wir haben, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Wir brauchen auch die Salbung dazu. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Ohne den prophetischen Geist geht alles in die Irre. Ohne Fürbitte und Gebet erreicht man nicht sein Ziel. Ohne echte Gläubige kommt man nicht weiter. Ich habe eine Botschaft und auf die muss ich jetzt zuarbeiten. Ohne gesalbte Menschen wird man keinen Sieg erreichen. Du brauchst Partner. Jesus hat immer zwei und zwei zusammen ausgeschickt. Warum? Weil der eine versagt, steht immer der andere noch da. Und kann dem anderen auf die Beine helfen. Zwei und zwei wurden immer ausgeschickt. Lieber wenige, aber geisterfüllte Menschen. Lieber bist du nur eine Handvoll, zwei oder drei. Aber erfüllt mit Gott und Glauben. Und wenn du Ungläubige mitnimmst, auf deiner Reise hast du nur Probleme. Der Abraham wäre viel schneller ins gelobte Land gekommen, wenn er nicht seinen Vater mitgenommen hätte. Weißt du, der alte Mann, den kann ich doch nicht allein in Ur in Chaldea lassen. Was macht der alte Mann dort unten? Und so weiter. Wer versorgt ihn? Lot geht mit, der geht mit und alle gehen mit und so weiter. Und du siehst, wenn du Menschen, die Gott nicht berufen und nicht gerufen hat, die machen dir nur Ärger. Der Vater, 17 Jahre bleibt er da unten unterwegs stehen in Haran und kommt nicht vom Fleck weiter, bis der Vater gestorben ist. Seine Geschichte geht erst weiter, nachdem der Vater begraben worden ist. Und dann hat Gott wieder zu ihm geredet und jetzt gehst du bis in Nähe ans gelobte Land. Der war noch nicht im gelobten Land, nur weil er den Vater mitgenommen hat. Der Vater hat damals in dieser Welt, in diesen Kulturen, hat immer der Vater das Sagen gehabt. Der Alte und später die Alte. Und so war die Situation und wurde bestimmt. Gott hat ihm klipp und klar gesagt, aber der hat nicht konsequent den Auftrag Gottes ausgeführt. Gott hat gesagt, geh aus deiner Freundschaft, geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus deinem Vaterhaus. Hat Gott klipp und klar gesagt, aber was macht unser Freund? Das kann man nicht. Und du siehst, selbst ein Abraham, ein Vater des Glaubens. Und dann nimmt er noch den Lot dazu, ihm wäre so viel erspart geblieben, wenn er den Lot nicht mitgenommen hätte. Dann gab es Streit zwischen den Knechten Lots und den Knechten Abrahams. Also, nimm nicht Ungläubige mit auf deine Reise. Du hast eine Berufung, eine Vision und das ist dein Sach und dein Weg. Mit Ungläubigen kannst du deine Feinde nicht besiegen. Du bist nur gesegnet, wenn du mit Gesegneten dich umgibst. Du bist erfolgreich, wenn du dich mit erfolgreichen Menschen umgibst. Und du findest ganz schnell, wenn du auf einer Konferenz irgendwo bist, dann siehst du, also die Nörgler, die sind zusammen, eine Clique. Die Erfolgreichen sind eine Clique. Die sich profilieren wollen, sind in einer Clique. Also und so weiter. Geh zu den Erfolgreichen, zu den Fortschrittlichen, zu den Gesunden. Du wirst stark, wenn du dich mit Starken umgibst. Dann sagst du, guck mal, was der kann, muss ich auch können. Ich muss mithalten. Du wirst geistlich, wenn du dich mit Geistlichen umgibst. Verstehst? Stell dir mal vor, du bist mit Menschen, die den ganzen Tag beten. Was willst du machen? Dir bleibt nichts anderes übrig, als auch mitzubeten. Und irgendwann fängst du auch vor und sagst, Mensch, guck mal, das geht ganz gut, wenn man betet. Du wirst gut mit den Guten und du wirst schlecht mit den Schlechten. Wenn du dich mit Banditen abgibst, wirst du ein Bandit. Und wenn du dich mit Heiligen umgibst, wirst du heilig. So, mit wem du dich umgibst. Wenn du dich mit Gewinnern abgibst, wirst du auch gewinnen. Du färbst immer ab. Wir sind so wie Chamäleon als Menschen. Das trifft sowohl so im positiven wie auch im negativen Sinn. Also mit wem du dich abgibst. Gib dich mit ängstlichen Menschen. Du musst vorsichtig. Das ist ganz gefährlich. Pass auf, aus der Ecke haben sie letztes Mal geschossen. Und dann nimmst du dich ständig in Acht und passt auf und so weiter. Du bekommst Angst, wenn du dich mit Ängstlichen umgibst. Aber umgib dich mit kühnen und mutigen Menschen. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Machst du auch gewaltige Dinge und vollbringst Gewaltiges. Umgib dich mit verletzten, kränklichen Menschen, dann stöhnst du auch mit ihnen. So, deine Umgebung ist so wichtig, das färbt so ab. Wer geht mit dir mit? Umgib dich mit Menschen, die glauben, so wie Deborah, und die sagt noch, auf, Barak, mach schneller, du bist viel zu langsam hier in der ganzen Geschichte. Auf, das gefällt mir von dieser Frau, auf. Zuerst will die Deborah nicht, die sagt, ich muss unter meiner Palme sitzen und ich muss noch recht sprechen, aber dann plötzlich nimmt sie dieses Angebot, diesen Antrag oder Auftrag an und sie geht mit. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, gib deinem Leben eine andere Dimension. Das ist ein Stück jetzt etwas, was Gott mir gezeigt hat. Die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Gegenwart Gottes, gibt deinem Leben eine andere Dimension. Dieser prophetische Geist, ich brauche das. Was nützt es meine Rüstung, und wenn Gott nicht mit mir ist? Das Wort Gottes gibt dir in deinem Leben eine andere Dimension. Wenn du das Wort Gottes nicht hättest, solltest du auch nicht aus dem Haus gehen. Meine Mutter hat so Spruch gehabt über die Tür, als wir gläubig wurden, hat sie uns so einen Spruch aufgehängt, selber gemalt mit so ein paar Schnörkeln. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Du weißt gar nicht, was dir unterwegs begegnet. Du weißt nicht, mit wem du unterwegs was zu tun hast. wer dir über die Quere läuft, wer dich stoppt, wer dich aufhält. Und du musst immer das passende Wort haben. Und du solltest, wenn du morgens aufstehst, irgendwie ein Wort vom Herrn dir schenken lassen, ein Rema. So, wenn der Teufel dir in die Quere kommt, gleich das Wort ihm vor die Füße werfen. Und sagen, hör mal, es steht geschrieben. Nicht, was du mir erzählst, sondern was ich heute Morgen gelesen habe. Auf! Gott ist mit uns, rief der Bruder den Kriegern zu. Auf, Gott ist mit uns. Weißt du, wenn du das nicht weißt, dass Gott mit dir ist, lass die Finger weg. In dieses Geschäft. Heute kannst du so viel verspielen, mit einem einzigen Schlag sind Milliarden futsch. Wenn Gott nicht mit dir ist, und du musst unterscheiden, ob das nur Wunschdenken ist oder Salbung. Ist wirklich wahr, was hier passiert? Trägt das Eis mich oder nicht? Oder ist nur eine dünne Eisdecke? Wunschdenken allein genügt nicht. Leute, wir müssen die Sicherheit im Glauben haben. Ist Gott mit uns? Weißt du das? Du brauchst etwas Bewährtes, etwas Stabiles. Und deshalb, Deborah, du gehst mit, du bist eine erfahrene Beterin. Du bist eine geistgesalbte Frau. Also, wenn wir dich haben, egal was da kommt, wir werden uns richtig verhalten. Du brauchst die Salbung, den Heiligen Geist, dann weißt du, wie es in deinem Leben aussieht. Deborah wusste, nur mit Gott kommen wir vorwärts, denn ohne Gott verlieren wir mit Sicherheit alles, verlieren sogar das Ziel aus dem Auge, verirren uns, verzetteln uns. Und Deborah war eine Frau, die mit Gott gesprochen hat, sehr viel wahrscheinlich. Sie saß unter der Palme, sie war offen und sagte, du Bruder, ich muss ein bisschen warten, ich muss erst mal den Herrn fragen. Ein guter Richter, die reden nicht nur Blabla, die horchen, die schauen zu, die beobachten genau die Sache, die spüren den Puls unter Umständen, wie sieht es aus, ist er in Ordnung, schauen in die Augen, Augen sind die Fenster der Seele. Und dann sprechen sie das Urteil. Also nicht nur, so spricht der Herr, nein, diese Frau hat die Umstände auch beurteilt als Richterin. Und ein guter Richter hat das gemacht, schlechte Richter, die sind blind, die sehen nichts. Die sehen nicht einmal, was ihre eigenen Kinder machen beim Priester Eli. Da haben sie Sachen getrieben, diese beiden Buben, und Gott musste sie wegnehmen. Aber Deborah war eine Frau, die mit Gott verbunden war. Sie diente im Auftrag Gottes und nicht im Auftrag des Menschen, den Menschen. Sie sagte weiter, was Gott sagte, was sie von Gott empfing. Und deshalb wusste Barak, also ich muss die Frau mit mir haben. Sonst gewinne ich die Schlacht nicht. Sonst komme ich nicht weiter. Deshalb mein Tipp heute, schau auf geistgesalbte Menschen. Wo sind geistliche Menschen? Und da sollst du dich engagieren. Wenn geistgesalbte Menschen, nicht Pastoren und so weiter, nein, Menschen, die mit Gott guten Draht haben, die mit Gott verbunden sind, sind da auch Gesalbte dabei? Wie viele Gesalbte sind hier dabei? Die Salbung haben, die von Gott inspiriert, von Gott gelehrt worden sind, die göttliche Weisheit haben, die auf Träume verstehen, die auf Gesichter verstehen, die auf Visionen verstehen, die auf Inspiration verstehen, die das Rema haben und das Logos haben. Wo sind die Leute, die diesen prophetischen Geist haben, die die Offenbarung haben? Wo sind die Heiligen? Also ich würde sofort mit jemandem in den Krieg ziehen, wenn ich weiß, das ist ein Heiliger. Denn ich weiß, der Heilige, der achtet immer auf Gott. Durch den scheint Gott durch. Der ist transparent. Bei dem anderen weiß ich nicht, wo ich dran bin. Deborah, wenn du mitgehst, dann gehe ich auch. Eine Sache nach der Bibel besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Deshalb ist es so wichtig, dass du einen Partner, eine Partnerin hast, einen Menschen hast, der wirklich mit Gott wandelt. Deborah, eine Mutter Israels. Achte, was dein Vater, deine Mutter im Herrn tun, Mutter Israels. Achte, was die Vorfahren im Glauben tun, deine Vorfahren, die Jesus lieben. Was haben die getan? Wie sind sie weitergezogen? Wie haben sie die geistlichen Kriege und Schlachten gekämpft? Wir sollen nicht nur auf die modernen Prediger und Evangelisten und Botschafter gucken. Wir sollen auf die gucken, die schon das Ziel erreicht. Die Bibel sagt, schauet ihr Ende an von denen, die gelebt haben, die gepredigt haben, die gewirkt haben, die ihr Bestes gegeben haben. Schaut ihr Ende an. Wie sind sie durchgekommen? Wie haben sie das gemacht? Und es ist gut, dass du mal Biografien liest, nicht nur Erbauungsliteratur. Wir haben so viele Zeugnisse im Alten Testament, Männer des Glaubens. Wir haben eine Wolke von Zeugen, aber wir haben nicht nur im Alten Testament viele herrliche Zeugen. Wir haben in der ganzen Kirchengeschichte, Gemeindegeschichte, viele herrliche Botschafter und Zeugen, die mit Gott gegangen sind. Die ganzen Heiligen, die ganzen Märtyrer. Das sind Menschen, die ihr Leben nicht wert geachtet haben. Komme ich um, so komme ich um. Radikale. Das waren Menschen, die kühn und mutig waren. Und das sind unsere Vorbilder. Nicht Feiglinge, die Angst haben und zittern, sobald da irgendwo was knistert. Schau auf Menschen, die mutig sind und nicht auf Feiglinge. Und du wirst das Reich Gottes gewinnen. Und die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, oder die Predigt, die ich hier weiterbringen möchte, Gott bringt dich mit den richtigen Menschen zusammen. Das ist die Botschaft. Gott will dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen, damit du siegreich bist. Die Welt ist in Panik, weiß nicht weiter, geht mehr und mehr bergab. Und du musst dich mit den richtigen Leuten verbinden. Gott will dich mit richtigen Menschen zusammenbringen, die die Führung Gottes haben. Gott führt dich raus aus dem Establishment und er bringt dich zu Leuten wie Noah, der die Welt rettete, seine Welt rettete. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, vielleicht die du vorher gar nicht kanntest. Und heute Morgen sind Menschen in unserer Mitte. Ich habe euch vor ein paar Jahren noch gar nicht gekannt und ihr mich nicht wahrscheinlich. Und plötzlich sind wir Bekannte. Und Gott hat uns zusammengebracht, ihr Lieben. Das ist ein Werk Gottes. Und wenn ich so weltweit mit so vielen Menschen korrespondiere und unsere Internetgemeinde, die unsere Predigten im Internet hören, wir sind mit Leuten zusammengekommen, die kennen mich besser, als ich mich selber sogar kenne. Die hören die Predigten, die sind bestens informiert, was hier bei uns los ist, obwohl die ganz woanders am anderen Ende der Welt sind. Ich kriege Anrufe aus Chile, die hören unsere Predigten in Deutsch, weil das sind Deutschausgewanderte und die wollen in Deutsch aufbessern. Und dann sitzen sie im Auto und hören die Predigten vom Internet dann unterwegs im Auto, wenn sie da diese Bergstraßen fahren, diese langen Strecken fahren. Weißt du, wir haben so viele Leute kennengelernt und wir lernen jeden Tag mehr neue Leute kennen. Und die Gemeinde Jesu wächst, mit denen wir hier zu tun haben. Verbinde dich mit Leuten, suche Gemeinschaft mit Leuten, die Gott kennen, die eine Botschaft haben, die dir weiterhelfen können. Barak kann ohne Deborah nicht gewinnen. Du kannst ohne gesalbte Menschen nicht gewinnen. Du brauchst Ermutigung. Und wir alle brauchen Ermutigung. Wir werden draußen so entmutigt, Geschwister und Freunde. Der Chef, der liest dir ständig die Leviten vor. Da guckt er und er sagt, nicht sauber geputzt. Guck mal, überall noch Staub. Und so geht es permanent. Die Suppe versalzen. Obwohl du es genauestens abgeschmeckt hast, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast studiert und gebüffelt und vorbereitet und dann trägst du vor, ach, das war alles für die Katz. Ich muss mir vorstellen, was das dann bedeutet, du gehst nach Hause, hast nur für die Katz gearbeitet. Das ist entmutigend und was du brauchst, Bruder und Schwester, für den guten Kampf des Glaubens ist Ermutigung. Und zwar sehr viel sogar. Und die Gemeinde ist dazu da, dass man einander ermutigt. Und wir sollen uns einander ermutigen und nicht gegeneinander reden und kritisieren und entmutigen. Und so, guck mal, also hör mal, wie kannst du sowas? Nein, sag mal, guck mal, das ist schon gut, dass du das so machst, du kannst noch besser machen. Wir sollten einander ermutigen, das ist unser Auftrag. Wenn wir in der Bibel Ermahnung lesen, dann steht in der Bibel Ermutigung für Ermahnung. Da steht nicht, also mein lieber Freund, das ist nur ganz selten Ermutigung. Und nicht immer den Drohfinger. Und wir sollten lernen, viel, viel, viel mehr Ermutigung selber weitergeben. Je mehr du ermutigst, desto mehr wirst du ermutigt. So, lass uns zu der Deborah. Gott will dich mit Menschen zusammenbringen, die was können, die was verstehen. Wenn du mit mir mitgehst, will ich gehen. Gehst du nicht mit mir, will ich auch nicht mitgehen, sagt Barak. Und das war der Entschluss von Barak hier. Und dann sagt Deborah, das ist ein guter Tag. Heute wird Gott uns Sieg geben. Du siehst also, wie ermutigend diese Deborah ist. Dies ist ein guter Tag. Und du sollst dem Tag einen Namen geben. Nicht nur Sonntag, sondern gib einen Tag des Sieges. Das ist ein guter Tag. Der Herr will uns heute Sieg geben. Inspirieren anders. Oder andere. Inspirierte geben Inspiration weiter. Die Probleme wachsen uns über den Kopf. In der Welt, wo wir draußen sind, in der Arbeit, in der Familie, körperlich, privat und wie auch immer. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, die uns Hilfe geben, Hilfestellung geben und sagen, Gott hat mir geholfen, letztes Mal, so wie er bei mir Wunder gewirkt hat, kann er bei dir auch. Schau mich an. Und so viele Menschen verlieren die Übersicht. Du brauchst Menschen, die die Übersicht haben, so die Presbyter sind, die eine Sache überschauen. Presbyter sind Menschen, die eine Sache überschauen. So, ich überschaue euch heute Morgen, ich sehe bis nach hinten von hier aus, weil ich etwas höher stehe. So, ein glaubender Mensch steht auf einer anderen Ebene. Und du brauchst Menschen, die auf einer anderen Ebene stehen, die nicht auf der allgemeinen Massenebene stehen, sondern die im Glauben eine Stufe höher gegangen sind, reifer geworden sind, stärker geworden sind im Herrn. Du musst mit Menschen zusammenkommen, die aus dem Heiligtum kommen. Wenn die da rauskommen aus dem Heiligtum, die wissen nicht, was in der Welt los ist. Weißt du, die kommen aus der Gegenwart Gottes raus. Wir haben mal in Süddeutschland, in unserer Teestube, wir haben im Sutrain, also so halb Keller, halb Erdgeschoss, eine Teestube gehabt und wir haben eine wunderbare Gebetszeit gehabt. Wir haben so die Herrlichkeit Gottes raus, also in unserem Leben gespürt. Wir kommen raus aus dieser Teestube, wir waren fertig, die ganze Straße versammelt mit Leuten und sagt, Mensch, und ihr war da drin. Da habe ich gesagt, ja, wir waren da drin und wir haben gebetet. Erdbeben hat stattgefunden und wir haben es gar nicht gemerkt, weil wir so im Gebet waren. Wir sind rausgekommen als Menschen von einem anderen Planeten. Wir hätten ja alle verschüttet werden können, aber wir sind rausgekommen und wir standen da, verklärt. Nach einer Gebetsnacht, wir kamen raus, morgens um 5 Uhr kommt der Postbote vorbei, sagt, was haben Sie da unten gemacht? Wir haben gelacht, gefreut, nicht, oh müde, oh, wo ist das Bett? Nein, frisch, angepowert. Und wir sind gleich von dort zur Taufe gefahren, zum nächsten See, wo jemand getauft werden wollte und der dann nachher als Missionar nach Nepal gegangen ist. Weißt du, du kommst aus der Gegenwart Gottes, kann draußen die Welt zusammenbrechen, du stehst immer noch da. Gott ist mit uns und du brauchst Menschen, die aus der Gegenwart Gottes, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Welt kommen und die können dir was sagen. Weißt du, du bist so verquickt mit deinen Problemen und du bist betriebsblind, du schmorst in deiner eigenen Suppe sozusagen. Und da muss jemand kommen, der von woanders kommt und der kann dir sagen, hören Sie mal, bei Ihnen stimmt was nicht. Da ist etwas faul. Und deshalb Menschen, die aus dem Heiligtum kommen, die sagen die Wahrheit. Die wissen vielleicht nicht viel, aber die wissen, was nicht sein sollte und wie es nicht gehen sollte. So, diese Deborah, die kam, die lebte im Heiligtum, hatte eine andere Basis, war mit Gott eingebunden und sagte, das ist der Tag, ein guter Tag. Jetzt auf, Barak, wir gehen weiter. Sie brachte auch diese Wende in der Geschichte Israels, obwohl es ihr nicht einfach war, denn die anderen waren überlegen. Aber sie wusste ganz genau, Gott wird uns heute den Sieg geben. Und was passierte? Plötzlich fängt es an zu regnen. Und der König, dieser Kanaaniter-König, kann nichts mehr tun. Seine Räder drehen sich durch, das ist im Sumpf und sitzt fest. Und die Israeliten hier, der Barak und andere, die jagten. Wer ist diese Deborah, diese schöne, fleißige Biene? Agenten Gottes, von Gott ganz abhängig, auf Gottes Anweisungen angewiesen, hat einen starken Charakter und sie überträgt und übersetzt den Willen Gottes. Sie ist so eine Biene. Weißt du, wozu sind die Bienen da? Jemand hat einmal gesagt, wenn die letzte Biene stirbt, dann ist der Tod des Menschen auch schon vorprogrammiert. Die Bienen sind da für Bestäubung. Die Bienen, die nehmen den Nektar und sie sind dazu Bestäubung. Und nicht alle Bienen produzieren Honig. Aber die Biene ist zur Bestäubung. Und genau das, der Heilige Geist ist zur Bestäubung in deinem Leben nötig. Zur Bestäubung. Damit Frucht angesetzt wird. Damit anderes Leben hineinkommt. Zur Produktion des Lebens. Auf Barak. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt. Und da bist du schon bestäubt. Und weißt du, wie man... Was die Biene dann nachher produziert? Honig. Und im Wort Gottes, Psalm 119, Vers 103 heißt es, dein Wort ist süßer als Honig, Herr. Ja, dein Wort Gottes. Dies ist der Tag. Gott bringt also uns mit Menschen zusammen, die geistlich sind, die eine Vision haben, die kühn sind, die mutig sind, die uns bestäuben. Und ich möchte heute Morgen auch nichts anderes tun, als sie bestäuben. Einfach von einer Blume zur anderen, von einem Wort Gottes zum anderen, die was rüberbringen und es bleibt bei dir kleben. Und es bleibt vielleicht nur ein kleiner Bruchstück bei dir kleben, vielleicht nur ein Fetzen, gar nicht so viel. Aber was hat er jetzt gesagt genau? Gott ist nicht an meine Probleme interessiert, sondern an meine Person. Und wenn er meine Person in seine Hand bekommt, unter Kontrolle bekommt, dann sind die Probleme auch gelöst. Gott ist an mir interessiert. Nicht an meine Zipperleins. Die lösen sich nachher. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, bin ich gesund. So, ich bestäube. Das ist meine Arbeit. Einfach das, was Gott in mir hineingelegt hat, weiterzugeben. Und nicht mehr und nicht weniger. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die uns inspirieren. Ein Mann Gottes hat einmal ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet worden bin. Interessant. Und ich habe gedacht, Mensch, das sind große, Billy Graham und all diese Leute dabei. Nein, da war niemand dabei von diesen Großen. Da war eine Oma, die betete. Da war eine Tante und so weiter. Da war eine Schwester in der Gemeinde, die hat gesagt, Herr Modersohn, machen Sie das und das und das und das. Der Herr ist mit Ihnen. Die sind bestäubt worden. Durch Männer und Frauen des Glaubens. Und die Geschichte, die wäre nie so ausgegangen bei diesem Mann Gottes, oder jetzt in diesem Fall beim Ernst Modersohn, wenn er nicht so viele Leute in seiner Umgebung gehabt hätte, die für ihn gebetet haben, die ihm gutes Wort zugerufen hätten oder einen netten Brief geschrieben hätten, ihn nicht ermutigt hätten, die ihm nicht unter Arme gegriffen hätten. Menschen brauchen Menschen, die einander bestäuben. Es genügt nicht, dass du eine schöne Blume bist. Du brauchst auch eine schöne Biene, die dich bestäubt, die Liebe rüberbringt und die Gnade Gottes. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, und zwar die Gott lieben. Denn nämlich, wir werden nachher das Lied singen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die Gott lieben. Und das hat heutzutage Seltenheitswert, Leute. Menschen, die Gott lieben. Da kannst du durch die Kirchen gehen und du wirst sehen, dass da sind nur noch ein paar Männlein und ein paar Weiblein. Das sind ganz wenige, die Gott wirklich lieben. Viele gehen nur aus Tradition, aus Gewohnheit zur Kirche, Weihnachten meistens und Ostern. Auch das nicht mehr hier so. Weißt du, Menschen, die Gott lieben, das sind aussterbende Spezies, die Gott lieben, die aufrichtig und ehrlich sind. Und wenn Gott dich mit solchen Leuten zusammenbringt, danke Gott. Danke Gott. Wenn wir Gott lieben, bringt uns mit Leuten zusammen, die hinter uns stehen, die uns ermutigen. Ich denke nur an diese drei Männer im Danielbuch, die in den Feuerofen hineingehen sollten. Die standen zusammen, diese drei, und die haben sich gegenseitig ermutigt. Du, Sadrach, nein, nein, wir machen das nicht. Und haben beschlossen, wir stehen zusammen, egal auf Gedeih und Verderb. Und du brauchst Leute, die hinter dir und mit dir zusammenstehen auf Gedeih und Verderb, die ihren Glauben ausleben, die das Wort Gottes bewahren und sagen, nein, wir werden uns vor diesem Götzen hier, wir werden uns nicht versündigen. Wir lassen uns nicht erpressen, wir lassen uns nicht einfangen, wir gehen nicht in diese Falle, wir lassen uns nicht manipulieren, wir gehen nicht mit der Masse, auch wenn die Musik nochmals lauter wird und der Ofen noch siebenmal heißer wird, wir lassen uns nicht, die standen zusammen. Ich bin überzeugt, wenn der Sadrach allein gewesen wäre, der wäre gefallen. Aber glücklicherweise, da standen noch zwei andere dabei. Und der Daniel, ich weiß nicht, wo der Daniel in der Geschichte war. Vielleicht war er in seiner Kammer und hat gebetet. Der Daniel taucht in dieser Geschichte nicht auf, obwohl er Zeitgenosse war von diesen. Und obwohl er im gleichen Reich Präsident war. Vielleicht war er gerade auf Dienstreise. Wer weiß es. Aber er wusste ganz genau, meine Geschwister haben einen harten Kampf. Herr, segne meine Brüder dort vor diesem Götzen Marduk. Segne. Heute geht eine große Erlösungswelle durch die Welt. Das hast du vielleicht noch gar nicht gemerkt. Die meisten Frommen checken nicht, dass es sowas ist. Gott erlöst dich von allen Scheinheiligen. So Selbstgerechten. Ich habe noch, weißt du, du kommst dir vielleicht auch mal manchmal ganz blöd vor. Wie der Prophet Elia. Oh Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin müde von diesem Lebenskampf und von dem ganzen Stress. Guck mal, ich habe geeifert für dein Haus und für deine Sache und was ist draus geworden? Bin allein übrig geblieben. Und hör mal, was Gott sagt, ich habe noch 7000, die ihre Knie noch nicht gebeugt haben. Ja, aber Herr, wo sind sie? Wo sind sie? Und dann plötzlich kommt der Obadja vorbei und sagt, hör mal, und der Geist Gottes kommt plötzlich auf den Elia und sagt, Obadja, geh schnell zum Ahab und sag, ich will morgen ihm sehen. Aber Elia, bist du nicht bei Trost? Der hat überall gesucht, er sucht dich überall und er hat alle Könige schwören lassen, wenn jemand den Elia irgendwo verscharrt oder versteckt hält, der soll ausliefern, sonst hat er Krieg mit ihm. Und ich soll jetzt hingehen und sagen, ich habe den Elia gesehen. Doch, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Du weißt gar nicht, für was und wozu Gott noch Leute versteckt hält. In der Endzeit hält Gott noch eine ganze Menge Leute, auch hier in der Stadt Berlin und in Deutschland und wo auch immer, versteckt. Und zwar für eine große Mission. Und weißt du, was die große Mission ist? Gott hat noch die Stillen im Lande, in aller Liebe. Die sitzen gar nicht hier bei uns. Die sitzen vielleicht irgendwo im Internet im Augenblick und hören die Predigt. Es sind Leute, die Gott versteckt hat. Josef von Arimathäa, Nikodemus. Der hat er versteckt gehabt, damit Josef von Arimathäa zum Hohen Rat geht und sagt, ich möchte den Leichnam Jesu haben, der muss anständig bestattet werden. Was wäre Jesus ohne Josef von Arimathäa gewesen, ohne Nikodemus, diesem Feigling, der zu Jesus kam? Du siehst, Gott hat Leute, die noch versteckt sind. Leute, die noch gar nicht so aus sich geoutet haben, die noch gar nicht so auf die Plattform getreten sind. Aber die hatte irgendwo im Hintergrund 7000. Das ist eine göttliche Zahl. 7 mal 1000. Gott bringt dich mit Menschen zusammen. Für seine Sache. Eine große Erlösungswelle geht durch die Welt. Leute, die nicht kapituliert haben vor dem Götzen Mammon oder resigniert haben, sondern die stehen und sagen, komm, lass die Kirche machen, was die will, lass den Papst machen, was der will, lass die Pastoren machen, was sie wollen, lass die Freikirchen machen, was sie wollen. Wir stehen zum Wort Gottes und wir halten uns ans Wort Gottes, auch wenn wir ganz allein sein müssen. Und die stehen irgendwo. Und Gott bringt irgendwann, ich weiß nicht wie und auf welchem Weg und welchen Umstand, aber bringt zusammen, Menschen, die ihren Kurs verfolgen, wenn ich dich habe, Gott, und wenn ich ganz allein bin, ich gehe. Die das ganze religiöse Durcheinander nicht mitmachen, die sagen, ich stehe allein mit Gott und ich werde die Sache allein durchziehen. Henoch wandelte mit Gott. Das sind Menschen, die in einer vorsintflutlichen Zeit gelebt haben. Und die war nicht gerecht und nicht gottselig. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die sich nicht vor den Juden fürchten, wie die Jünger damals vor Pfingsten, sondern bringt dich mit Menschen zusammen, die voll Heiligen Geistes sind und die sagen, komm, lasst uns jetzt eine Predigt machen, einen Open-Air-Gottesdienst. Und Petrus predigt vom Balkon, redet in Sprachen, dort im Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Plötzlich, die kommen wie, ja, wo kommen die? Plötzlich aus dem ganzen Versteck heraus und predigen, dieser Jesus lebt. Und was soll das noch werden, fragen die. Was soll das noch werden, wofür das noch alles hin? Und es bekehren sich 3000 Menschen an diesem Tag. Du siehst also, was Gott tun kann. Und es bekehren ein paar Tage später, bekehren sich 5000, sind inzwischen schon 8000 Gläubige in Jerusalem. Das sind diese 7000, die der Herr hat, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Gott bringt Menschen zusammen, die Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen, die nicht dem Zeitgeist verfallen sind, die nicht jede Lüge und jeden Schwindel akzeptieren und die nicht jede Sünde und jedes Übel dulden in ihrem Leben. Mit solchen Leuten bringt er dich zusammen. Menschen, die der Gerechtigkeit zugeneigt sind. Barak und Deborah kommen zusammen, zwei Menschen, die das Richtige wollen. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die noch Standpunkte haben. Die meisten Leute haben keine Standpunkte mehr. Wenn du fragst, was glauben sie? Naja, am Pfund Gulasch gibt es eine gute Suppe. Was glauben Sie? Die ihren Gott ernst nehmen. Gott bringt mit solchen Menschen dich zusammen, die Gott noch ernst nehmen. So wie du und ich, wie wir das hier sind in dieser Gemeinde. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die ihren Glauben ausleben. Selbst wenn es manchmal auch ganz durch Tiefen gehen muss und manchmal ja, verzagt ist und man mutlos ist. Und so weiter. Gott bringt dich mit solchen Menschen zusammen. Und ich bin so froh, dass Gott uns so viele Geschwister zusammengebracht hat von verschiedenen Richtungen. Der einen aus Osten, der anderen aus dem Westen, der anderen von Norden, der anderen vom Süden und plötzlich sind wir zusammen. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die noch klar im Kopf sind, dank sei Gott dafür, die noch vernünftig denken, die noch nicht vergiftet sind vom Antichristentum und Antisemitismus und all diese ganzen Anti-Pfingstlertum, die noch ganz klar denken, die wissen, was der Herr will und was die Bibel sagt. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die den Anforderungen Gottes entsprechen, die auf Gott hören, die Gott ernst nehmen. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die für Gott empfänglich sind. Ich muss vorstellen, wie fantastisch es ist, in einer Gemeinde zu sein. Du hörst die Stimme Gottes, der hört die Stimme Gottes, die hören die Stimme Gottes, jene hören die Stimme Gottes. Da brauchst du keine Vorschrift und sagen, Geschwister, lass uns das und das machen. Und ich finde so eine Harmonie, jetzt haben wir einen Rundbrief verschickt und das war doch eine harmonische Sache, oder? eine feine Sache. Also ein Herz und eine Seele, die einen haben gefalzt, die anderen haben geklebt, die anderen haben das gemacht. Und es ging harmonisch zu und jeder wusste, was seine Aufgabe ist. Das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil der ganzen Sache. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist uns leitet, da braucht man kein Kommando und keine Agentur und keine Organisation. Da sind wir bestens durchorganisiert, wenn der Heilige Geist uns führt. Dann weiß jeder, der kämpft an seinem Platz und wird ein Held. Der nimmt seine Position ein im Werk Gottes. Gott führt uns mit Menschen zusammen, die das ausleben, was sie glauben, die Gottes Wort verstehen. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die dem Wort Gottes glauben. Weißt, heutzutage sind viele Pfarrer und Pastoren, die glauben nicht einmal mehr, dass Jesus auferstanden ist. Gott ist tot. Ha, dass ich nicht lache. Der Teufel lacht über solche Prediger, die keine Vollmacht haben. Gott ist tot. Mein Gott lebt, mein Jesus lebt. Halleluja. Gott bringt uns mit Menschen zusammen, die an Zeichen und Wunder glauben. Gott bringt uns zusammen mit Menschen, die an Heilung glauben. An Befreiung, an Zungenreden, an Manifestationen des Heiligen Geistes, an die Kraft Gottes. Auch wenn es manchmal nicht viel bei uns zu sehen ist, aber das reicht aus, um weiterzukommen. Weißt du, wir denken immer, voll Power, voller Tank. Nein, du musst nur bis zur nächsten Station kommen, das reicht. Bis zum nächsten Punkt, bis zum nächsten Problem und dann bis zur nächsten Situation. Wenn du dorthin kommst, kriegst du wieder neue Kraft. Und die, die da auf den Herrn harren, kriegen ständig, permanent neue Kraft. In jeder Krise, bei jeder Krise ist eine Tankstelle, wo du geistig auftanken kannst. Also das habe ich erlebt. Ich bin bis zum Nordkap gefahren mit meinem Auto und habe so einen Leitplan gehabt und ich wusste ganz genau, wenn schon wieder knapp Benzin wird und droht auszugehen, die nächste Tankstelle ist nur noch 2-3 Kilometer weg. Und selbst am Nordkap, fast in der Nähe vom Nordkap, da kommen wir hin, denke, die Tankstelle ist heute zu. Nein, da ist eine Shell-Tankstelle gewesen, Gott sei Dank, dass es eine Shell-Tankstelle gab. Und plötzlich, da springt ein Mädel raus und ein Junge, ein Bursche, plötzlich stecken sie Brötchen rein. Endlich, wir sind die zweiten Leute gewesen an diesem Tag, die dort vorbeigefahren sind, die tanken wollen. Und ich habe gesagt, lohnt sich das Geschäft überhaupt? Nein, sagt sie, das lohnt sich nicht, aber unsere Firma, unsere Agentur, die würde sogar sagen, dass selbst am Nordkap eine Tankstelle ist und wir eine Tankstelle haben. Einfach um zu repräsentieren, wir haben eine Tankstelle. Und ich war so froh. Und wir waren dort und Bötchen schnell serviert. Weißt du, die mussten noch alle warm gemacht werden. Aber sofort, die sah, da kommt ein Auto angefahren und schon alles eingeschaltet. Und so ist es, wenn du irgendwo hinkommst, jetzt in die nächste Station, du denkst, oh, wie geht's jetzt weiter? Da springen schon die Engel Gottes und fangen an zu dienen. Die machen alles an und der Junge kommt schon raus und sagt, wie viel Liter brauchen Sie? Kann ich voll tanken? Putzt die Scheiben. Ist das nicht fantastisch? Du wirst bestens behandelt, immer von Gott. Gott weiß, wieder neu aufgemöbelt, wieder neu ermutigt, wieder neu gestärkt und jetzt kann es wieder weitergehen. War für uns so gut. Zu wissen, also es gibt Leute, die uns erwarten. Und so ist auch der Herr. Er bringt uns mit Menschen zusammen, die uns dann erzählen, wir wollten ja Bären jagen und Bären sehen, aber wir haben keinen gesehen, der wollte uns einen Bären verkaufen, ausgestopften, aber den hätte ich nicht nach Hause tragen können. Und dann hat uns über Bären erzählt und hat uns etwas aufgeklärt, was wir gar nicht wussten. Und es war hochinteressant. Wir lebten sehr gefährlich und wir haben das nicht gemerkt, dass wir so gefährlich leben. Und immer wenn wir unsere Brotzeit draußen hatten, im Auto, schliefen auch im Auto und so weiter. Und wir haben draußen gegessen und wenn wir gefüttert haben, da waren immer so schwarze Tiere da. Und die haben immer die Wurst geschnappt und die waren happy und so weiter. Die haben uns nichts getan. Und dann sagt der Junge dort oben, wir haben keine Bären mehr, diese Vielfraße. Die zerstören die Bären und die greifen die Bären an und deshalb sind so viele Bären jetzt getötet worden durch die Vielfraß. Und wir haben die alle gefüttert. Verstehst du, wir haben mit denen gespielt. Nachher waren wir vorsichtig vor diesen Biestern. Aber du siehst, so führt uns Gott von Erkenntnis zu Erkenntnis. Da bekommst du eine Belehrung, wirst gewarnt, pass auf. Und die sahen gar nicht so böse aus. Das waren liebe Tierchen. Sie haben meine Wurst gegessen. Oder unsere. So, Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die dir weiterhelfen, die die gleiche Einstellung haben, denen es nicht um eine religiöse Show geht oder Begegnung oder sonst was oder nur Kontakte. Er bringt dich mit Menschen zusammen, die Jesus lieben und Jesus nicht verraten, sondern ein Herz für den Herrn Jesus haben. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, denen es nicht um Profit im Glauben, in der Religion geht. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, denen das Reich Gottes das Wichtigste ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott bringt dich mit Menschen zusammen, die die Sünde hassen. Das ist großartig, wie Gott dich mit Menschen zusammenführt, mit Heiligen. Gott bringt dich mit reifen und mündigen Menschen, die dir was zu sagen haben. Weißt du, und Gott bringt dich in die Familie Gottes. Für mich ist es Israel so ein wunderbares Beispiel, das Volk Israel. Es ist, du musst bedenken, Zebulon und Naphtali hier, die zwei Stämme. Aber es ist interessant, wie das Volk Israel aufgebaut ist. Ein Vater, aber vier Frauen. Die Israeliten, jeder Stamm oder viele Stämme, die waren eigentlich gar nicht von derselben Mutter, aber ein Vater. Und so ist es auch so. Israel besteht aus vielen verschiedenen Richtungen von verschiedenen Müttern. Der eine kommt aus Deutschland, der andere kommt aus Afrika, der andere kommt aus Äthiopien. Aber wir haben einen Vater. Der eine kommt von der evangelischen Seite, der andere von der katholischen Seite, der andere von gar keiner Seite. Aber ein Vater. Der Jakob. Das war ein Vater. Und so ist Israel verschiedene Frauen und doch eine Familie. Und Gott wollte diese Vielfalt. Gott wollte diese Vielfalt. Gott wollte nicht, dass alle nur Judas sind. Wir haben jetzt zurzeit nur die Situation. Gott wollte viele Stämme und doch Einheit. Ein Vater, ein Gott, ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Diese Einheit, diese geistige. Und deshalb ist es so wichtig, dass du mit Leuten zusammenkommst, die den gleichen Vater haben. Ist Gott dein Vater, dann bist du mit mir verwandt. Ist Gott nicht dein Vater, kannst du sein, wer du willst. Sind wir nicht verwandt. Sogar wenn wir sogar blutsverwandt sind, wir sind geistlich nicht verwandt, wenn wir nicht denselben Vater haben. Deshalb hat Jesus gesagt, wir sollen zusammen sagen, unser Vater, der Vater der Juden, der Vater der Heiden, der Vater der Menschen, wo sie auch immer herkommen, der Äthiopier damals, der Römer, unser Vater. Der Vater, alles was da heißt, Kinder auf Erden. Gott bringt zusammen, die den Vater haben. Gott bringt die Seinen zusammen, die wahren Kinder Gottes, die Seinen. Und der Herr kennt die Seinen. Weißt du, wo die auch überall verstreut sind. In der ganzen Welt sind die Kinder Gottes verstreut. Wir leben alle in dieser Verstreuung und Gott bringt sie zusammen, die das gleiche Ziel haben, das gleiche Aha-Erlebnis haben, das gleiche Empfinden haben. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Er bringt zusammen, die einfach mehr wollen. Es ist auch schön zu sehen, hier in dieser Gemeinde, Leute wollen mehr von Jesus, mehr von der Gnade Gottes. Gott bringt die Menschen zusammen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Götzen Baal, die noch rein sind. Ja, du sagst ja, wer kann noch selig werden überhaupt? Das haben Leute auch damals gefragt, als der reiche Jüngling zu dem Herrn Jesus kam. Aber der Herr sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Gott bringt also zusammen, die nicht mehr mit der Masse übereinstimmen, die sagen, also so kann es nicht mehr weitergehen, da muss was passieren. Und die Sammlung der Heiligen hat bereits begonnen, bin ich fest überzeugt. Gott sammelt die Seinen, überall, hin und her. Menschen, die mit den Wünschen Gottes übereinstimmen, demütige Menschen manchmal, klein, die geringsten unter Umständen sogar. Er bringt Menschen zusammen, die Wege Gottes gehen, die die Stimme Gottes hören. Und die finden zusammen, die werden herausgerufen, die Stimme Gottes hören. Es ist in Süddeutschland passiert. Ein Hirte, dem wurden 300 Schafe geklaut von der Weide. Plötzlich sind die weg aus dem Stall. Und Polizei gesucht und die Schafe waren nicht aufzutreiben. Die Schafe waren weg. Und ja. Bis dann eines Tages ein Anruf bei dem Hirten zu dem Hirten kommt und dann sagte, hören Sie, da in Köln, da wird ein Transport in die Türkei veranstaltet, sind 5000 Schafe, vielleicht sind Ihre Schafe dabei, aber bei 5000 Schafen, wie wollen Sie da Ihre 300 Schäfchen finden? Dann sagt der Hirte, ich komme. Und dann kam er und hat in dieser Herde von 5000 Schafen nur so ein Laut gegeben, Und da kam ein Schaf nach dem anderen. Sie haben die Stimme ihres Hirten erkannt. Die sind rausgerufen worden aus der großen Menge von 5000 Schafen. Und auf der Zahl genau 300 Schafe waren. Seine Schafe waren dabei. Es war unglaublich. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Der Herr ruft die Seinen raus aus der ganzen Massengesellschaft heutzutage. Wir sind auch auf dem Transport nach in die Türkei alle miteinander verpackt schon. Zur Schlachtung, zum Opferfest. Und Geschwister, der Herr ruft uns und will uns vor diesem Opferfest bewahren, dem antichristlichen Opferfest, was es auch immer heißt. Gott ruft die Seinen raus aus der Masse und es ist so wichtig, dass wir seine Stimme kennen, meine lieben Freunde. Kennst du die Stimme des guten Hirten? Und weißt du, wie lernt man die Stimme eines guten Hirten kennen? Ich habe gestern einen Film angeguckt, nur ganz nebenbei. Da war ein Bauer, hat 150 Kühe und dann sagte ich, alle meine Kühe haben einen Namen und ich unterhalte mich mit diesen Kühen und ich rufe sie, die Kühe beim Namen. 150. Verstehst du, ich habe Probleme bei 100 Leuten und so weiter, mich mir alle Namen zu merken. Du siehst, und er kennt alles seine Kühe mit Namen. Der Hirte kennt die Schafe mit Namen und er ruft sie bei unserem Namen. Gott führt uns zusammen mit Menschen, die entschieden und entschlossen sind, die aufs Ganze gehen, die an seinem Tisch sitzen sollen, die eingeladenen Gäste sind. Er bringt Menschen zusammen, die den Vorstellungen und Wünschen Gottes entsprechen, die die Herrlichkeit Gottes in sich haben. Der Herr kennt die Seinen. Er weiß ganz genau. Du kannst das vielleicht nicht beurteilen. Ich kann auch nicht beurteilen. Aber der Herr kennt die Seinen. Und plötzlich, wie Hanna und Simeon, auf Eingebung des Heiligen Geistes, sagen sie, du, heute musst du in die Versammlung, es ist zwar nicht Zeit und es ist vormittags, gibt sowieso gar keine Versammlung heute Vormittag, aber ich muss in den Tempel. Und der Simeon von der anderen Seite kriegt auch einen Impuls, ich muss. Warum? Weil der gute Hirte sie ruft. Da kommen Josef und Maria mit dem Baby Jesus zur Segnung, zur Beschneidung. Und dann kommt dieser Simeon und sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben meinen Heiland geschaut. Und in meiner Bibel heißt es, auf Anregung des Heiligen Geistes. Geschwister, wie weit sind wir als Pfingstler mit dem Heiligen Geist? Werden wir noch angeregt? Höchstens aufgeregt. Viele sind aufgeregt und zittern und flattern und so weiter. Aber wir sollten angeregt werden vom Heiligen Geist. Angeregt, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge nicht zu tun und immer auf die Zeit Gottes zu achten. Das ist die Anregung. Es kommt Jesus. Weißt du, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und wer nicht angeregt ist vom Heiligen Geist, der verpasst den Zug. Und der Transport ist ausgelaufen. Er bringt zusammen, die befreit worden sind von menschlichen Schlingen, die den gleichen Weg gehen, den er gegangen ist, den Weg des Kreuzes. Er bringt Menschen zusammen, wie jetzt hier das Zeugnis gehört haben, ich bin schon 30 Jahre frei, die freigekauft worden sind. Mies mal, was in Karachi in Pakistan passiert. Da stehen wir an der Kreuzung und dann klopft plötzlich jemand ans Fenster, so ein Händler, und hat Spatzen in der Hand. Dann sagte ich, zerdrück diesen Spatzen. Sagte, nein, das tun Sie nicht. Dann zahlen Sie was. Dann lasse ich den Spatzen fliegen. Und dann sagt der Bruder, nein, sei nicht so dumm, zahl nicht, das sind nur Vogelhändler und die wollen nur Geld machen von den Touristen. An der Kreuzung stehen sie da und ich zerdrück den Spatzen. Und dann sage ich, was macht er jetzt mit den Spatzen? Er sagt, der lässt den Spatzen fliegen, aber der Spatz ist schon so abgerichtet, der kommt, nachdem er ein bisschen rumgeflogen ist, kommt wieder zurück. Und dann hat er wieder in der Hand. Das ist also ein billiges Geschäft, was die da mit den Touristen machen. Der Spatz ist so abgerichtet, der kommt wieder zurück. Was nützt dir die Freiheit, wenn du immer wieder in die Hand des Vogelfängers kommst? Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und die, die recht frei geworden sind, die kommen zusammen, auch wenn es manchmal ein großer Kampf ist. Anita, ist es nicht so? Es ist. Oh, wie lange kennen wir uns jetzt? 15 Jahre. 15 Jahre. Also es sind schon manches. Ich weiß, wie dann der eine Pastor hierher geschickt hat und wie es dann übergeben hat, kümmern Sie sich, ich muss wegziehen nach Reutlingen und so weiter. Und weißt du, wir haben aneinander arbeiten müssen, aber ich danke Gott, dass Gott Menschen zusammenführt. Da einen, dort einen, hier einen. Unsere Familie Gottes ist eine zusammengeführte Familie. Und der Herr tat der Gemeinde hinzu, die da gläubig geworden sind. Das andere macht er aber auch, der Herr nimmt hinweg. Das ist auch die andere Seite vom Herrn. Er bringt zusammen die Überwinder und er bringt die zusammen, die stark sind und mutig sind, die Jesus bekennen. In Richter 5, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht, so mächtig wie die Sonne, unaufhaltsam. Kinder Gottes, die gehen auf. Und die Sonne fragt mich, darf ich aufgehen, Herr Matutis? Was denken Sie dazu? Ich kann fluchen die Sonne, ich kann die Sonne segnen, ich kann zu der Sonne sagen, was ich will, die interessiert sich für mich nicht. Die geht auf, weil es Gottes Programm ist, weil es zum Tageslauf gehört. Die Gott lieben, ja, die gehören zum Tageslauf, zum Tagesgeschehen. Die gehen auf, ob der Kanzler so heißt oder der Präsident so heißt oder die Politik da ist oder die regieren oder jene regieren. Die gehen auf, die Gott lieben. Die kommen zusammen und die unternehmen was. Und die schaffen auch was. Und die bewirken auch was. Die Gott lieben. Und die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Die Gott lieben. Da wird alles gut werden. Das heißt im Wort Gottes. Gott bringt die zusammen, die im gleichen Blut gewaschen sind, das gleiche Ideal haben, deren Namen im Buch des Lebens steht. Der Herr kennt die Seinen. Bücher werden aufgetan. Und wohl dir, wenn dein Name im Himmelsbuch drin steht. Was nützt es, wenn dein Buch hier in irgendeinem Kirchenregister steht oder bei irgendeinem Bürgeramt? Dein Name muss im Buch des Lebens stehen. Alle diese Ämter und alle diese Kirchenbücher werden verbrennen und alle diese Speicher werden zerstört werden. Da wird kaum einer mehr überleben. Und nur derjenige, der im Himmel angeschrieben ist, der wird es überleben. Und dann wird der Herr sagen, Johannes Matutis! Und plötzlich stehe ich stramm vor dem Herrn und sage, Herr, bitte, was wollten Sie von mir? Ich möchte, dass du hast wohlgetan, mein Sohn. Hast recht getan. Weißt du, das wird ein glorreicher Tag sein. Auf diesen Tag warte ich. Das ist ein Tag des Gerichts zwar auf der anderen Seite. Wie wird das sein? Ich muss vor dem lebendigen Gott stehen und wir müssen alle vor dem lebendigen Gott stehen und erscheinen. Und dann sagt der Herr, du hast wohl getan. Wie gut würde es dir und mir klingen. Du hast wohl getan. Du hast getan, was du tun konntest. In der Bibel heißt es von einer Frau, sie tat, was sie konnte. Du musst nicht mehr und nicht weniger tun, sondern musst nur das tun, was du kannst. Deborah tat, was sie konnte. Barak tat, was er konnte. Die anderen taten, was sie konnten. Tust du auch das, was du kannst? Du hast wohlgetan. Wohlgetan ist, das tun, was du kannst. Wenn du Straße fegen kannst, dann fege die Straße gut. Dann hast du wohlgetan. Wenn du irgendetwas anders machen kannst, dann tu es wohl. So, dieser Tag wird sein, wo die Bücher aufgetan werden. Und ich freue mich. Ich freue mich, in dieser großen Gesellschaft und Gemeinschaft der Heiligen sein. Du, dann wird es nicht wenige sein. Glaub mir das. Da wird es nicht eine Handvoll sein. Nein, die Gemeinde Jesu Christi ist eine glorreiche Gemeinde. Halleluja. Johannes heult vor Freude, als er dort am Thron Gottes versammelt ist und sagt, wo kommen diese her? Um Himmels Willen. So viele, wir waren nur 120. Ja, in Jerusalem waren wir 8000, aber das war schon so viel. Und die Juden konnten damals nicht mehr zählen wie bis 1000. Und wenn es um 1000 war, dann haben sie 1000 mal 1000 und 1000 gerechnet, bis sie auf 1 Million gekommen sind. Und so weiter. Die konnten ja nicht rechnen, die hatten nur Finger und die hatten keine Rechenmaschinen. Und auch diese ganzen Klötze da, diesen Abakus und was sonst noch da zum Rechnen gab, das hatten sie alles nicht. Und die konnten auch nicht einmal schreiben, versuch mal römische Zahlen zu schreiben, das hast du heute noch Probleme, wenn du römisch anfängst zu lesen. M, C, D, was weiß ich, was dabei rauskommt. Und so. Weißt du, die waren nicht so. Und trotzdem, wo kommen diese her? Und weißt du, was der Engel sagt? Die kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Und was für ein Fest wird sein? Du bist auch da? Also ich hätte dich wirklich nicht vermutet, dass du da ankommst. Aber du hast auch geschafft. Und zwar durch die Gnade Gottes. Und Geschwister und alle, die Gnade Gottes haben, plötzlich all diese Schafe, die der Hirte ruft aus dieser großen Menge von 5000, all diese Schäflein kommen zu dem guten Hirten. Und der Herr sammelt die Seinen. Und wir sind mittendrin in der Sammlung der Heiligen. Und Gott ruft dich raus und hatte dich schon rausrufen können und dich zusammenbringen zu der Seine Herde. Bist du schon in Seine Herde eingesammelt worden? Der Heiland sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Denn ich habe noch Schafe im anderen Stall auch noch. Ich muss noch von woanders, ich muss nach Germanien noch hin. Und ich muss noch nach Prussia. Und ich muss noch nach was weiß ich wohin. Ich habe noch andere Schafe, die ich auch rausholen muss. Und Gott ist dabei, dich hier aus Berlin, aus diesem Berliner Stall herauszuholen. Der holt raus. Und Gott ruft aus Berlin. Als wir nach Berlin kamen, hat Gott uns gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich bin davon überzeugt. der Tag wird kommen, dass das Volk Gottes rauskommt. Rausgerast kommt, wenn der Hirte anfängt zu rufen, dann kommen sie alle her. Der Tag muss kommen und er wird kommen. Mein Tag, sagt der Herr. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen in unserer Mitte bist und dass du uns begegnest und dass du uns zusammenführst. Menschen, die zusammengehören, kommen zusammen durch die Kraft Gottes und durch den Heiligen Geist. Und plötzlich erkennen sie, ich habe denselben Geist, ich habe dasselbe Ziel, dasselbe Ideal, ich habe denselben Glauben, ich habe denselben Herrn als meinen Herrn. Wir sind zwar von verschiedenen Frauen als Kinder, aber wir sind Kinder eines Vaters. Halleluja. Halleluja, und wir lieben unseren himmlischen Vater und wir vertrauen unserem himmlischen Vater und wir wollen nichts, als dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass seine Kraft offenbar wird. Vater, ich danke dir. Halleluja, halleluja. Ich danke dir, dass du dein Volk heute Morgen sammelst. Und wir möchten zu dieser Sammlung dazugehören. Und Heiliger Geist, hab du deinen Weg. Hab du deinen Weg in unserer Mitte, dass wir nichts tun ohne dich, du Tröster, du Heiliger Geist. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Die Gott lieben, Halleluja. Die Gott lieben. Liebst du den Herrn? Dann lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Wir singen dieses Lied und dann werden wir noch das Abendmahl feiern. Ja, ja. Gemeinde, segne deine Kinder heute Morgen. Und wir sind hier, oh Herr, von dir gesegnet zu werden. Halleluja. Ich möchte einige Brüder nach vorne bitten, Bruder Roger, Bruder Bieberstein und Bruder Samuel und Bruder Gerhard Kitrowitsch, würdet ihr mit nach vorne kommen. Wir wollen am Tisch des Herrn dienen. Wir sind nur Handlanger Gottes. Wir sind nichts Besonderes. Wir geben Brot weiter. So wie die Aposteln damals das Brot ausgeteilt haben. Halleluja, Gott segne dich. Preis Gott. Bruder Samuel, Gott segne dich. Preis dem Herrn. Gerhard, Gott segne dich. Preis Gott. Gott segne dich. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis Gott. Wir fassen uns an die Hände und wir segnen uns einander. Herr Jesus, wir sind deine Diener, deine Botschafter. Wir sind, Herr, das, was du uns gegeben hast. Du hast uns zusammengebracht. Guck mal, unser Bruder Roger aus Kongo, Bruder Bieberstein aus Berlin, Bruder Samuel aus Indien und Bruder Kitrowitsch aus Kaschuben, Polen. Du siehst, wir sind eine bunt gemischte Familie. Gott hat uns zusammengebracht. Der Heilige Geist hat uns zusammengebracht. Der eine hat so einen Hintergrund, der andere hat jenen Hintergrund. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deine Familie sein dürfen. Und wir möchten heute Morgen, oh Herr, das Brot des Lebens nehmen. Halleluja. Wenn jemand krank ist heute Morgen, der sollte das Brot des Lebens als seine Medizin, als seine Heilung nehmen. Und wenn jemand schwach ist, das Blut des Lammes reinigt ihn. Das Blut des Lammes heiligt ihn. Halleluja. Und wir sind zusammengekommen, oh Herr, von verschiedenen Müttern, aber einen Vater haben wir. Den himmlischen Vater. Halleluja. Den himmlischen Vater. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, wir haben einen Heiligen Geist und wir haben einen Bruder, Jesus Christus. Halleluja, er ist unser Erstgeborener. Halleluja, der Löwe aus Juda. Shukura palaramashita ramasanto, du Heiliger Israels. Herr, ich preise dich, ich bete dich an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du segnest jetzt das Brot und du segnest den Kelch. Halleluja. Wir bleiben weiter in der Anbetung und wir brechen das Brot und wir dienen. Ihr könnt jetzt schon, wenn ihr wollt, schon anstellen. Die Seite geht so rüber und die andere Seite stellt sich dort vorne hin. So, und wir werden nach vorne kommen. Wir bringen es nicht, wir geben es. Halleluja. Übernimm es, gib es mir, was des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Danke, Jesus. Halleluja. Und der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot und dankte und brach es und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Vater, ich danke dir. Oh, dass du das Brot mit uns brichst. Halleluja, danke Herr. Und dergleichen auch in der Nacht, da er verraten ward, nahm er den Kelch und dankte. Bruder Samuel, würdest du beten?
Vater, wir danken dir vor deinem Sohn Jeshua. Wer hat sein Leben
uns gegeben. Dadurch wir können in dir Teilhaber sein. Segne diesen Drink. Erinnerung an dein Blut. Reinige uns und mach uns heil. Wir preisen dir und danken dir in unserer Jesuas Name. Amen.
Amen. Praise Gott. Halleluja. Das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Der Leib des Herrn für dich gebrochen. Gott, ja, du gibst. Der Leib des Herrn für dich gebrochen. Kannst du das Brot ihm geben? Würdest du für den Kelch beten und segnen?
Vater, ich danke dir für dein Werk, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und du für uns dein Blut gegeben hast. Ja. Vater, ich danke dir, dass dein Blut uns Heil schenkt und Erlösung. Vater, ich danke dir, dass du für uns einfach dahingegeben worden bist. Halleluja. In Jesu Namen.
Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Nehmt und trinkt, denn es ist der Leib des Herrn. Es steht dir zur Verfügung. Wenn jemand krank ist, der kann das eintauchen. Das gilt auch, das Brot. Gott möge dich segnen. Du stellst dich da drüben. Da. Segen heute Morgen. Jesus, Halleluja, Halleluja. Betet an. Betet an. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Betet an. Kommt in das Allerheiligste. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Heißt, dann ist es immer Abendmahl. Das, was im Alten Testament Altar war, das ist dies jetzt, das Brot des Herrn. Der Herr hat zwei Dinge eingesetzt, die Taufe und das Abendmahl ganz besonders. Praise Gott, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, dass wir deine Gäste sein dürfen. Im Angesicht unserer Feinde deckst du den Tisch und schenkst uns voll ein. Halleluja, Halleluja. Praise Gott. Danke, Jesus. Danke. Wir bleiben vorne. Okay. Bleiben wir beide. Roger, da fehlen uns noch Leute. Also. Bitte? Achso. Preis dem Herrn. Danke. Bist du dankbar, dass du Jesus kennst? Amen. Preis Gott. Und wir nehmen uns an die Hände nochmals. Ich möchte heute Morgen für Kranke noch beten, die da sind. Und ich möchte für Rosemarie Kupperschmidt bitten zu beten, sie wird ins Krankenhaus, kommt ins Krankenhaus, so wir möchten an sie denken. Ist noch jemand, für die wir beten sollten, Kranke unter uns, wo wir nicht da sind und ich weiß? Ja gut, Angelika. Gabi, deine Frau? Okay, wir beten für Gabi. Noch jemand? Herr Jesus, du hast gehört, diese Anliegen, die wir jetzt hier vortragen, und wir möchten diese Anliegen dir bringen, Vater, in Jesu Namen, und du möchtest dich der Kranken annehmen. Erbarm dich ihrer, wir sind jetzt in deiner Gegenwart, in deiner Heiligkeit, Herr, und wir erwarten jetzt, dass dein Segen auch zu denen hinfließt, die heute Morgen nicht hier sind und nicht hier sein können, Herr Jesus, aus irgendwelchen Gründen. Du erreichst sie alle. Halleluja. Danke, Vater. Und lass uns zusammen das Gebet aller Gebete sprechen. Vater unser. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.